Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent.
Diese Fußballfans hatten im vergangenen Jahr eigentlich Grund zur Freude. Ihr Londoner Verein Crystal Palace FC hatte den englischen FA Cup gewonnen und damit zum ersten Mal den Einzug in die Europa League geschafft. Aber sie freuen sich hier nicht. Sie sind ziemlich wütend, ziehen mit Bannern durch die Stadt. UEFA moralisch bankrott steht da drauf. Und sie schreien und singen da «Fuck UEFA». Was ist da passiert, Benedikt?
Genau. Crystal Palace hat sich für die Europa League qualifiziert, rein aus sportlichen Kriterien, konnte dann aber trotzdem nicht am Wettbewerb teilnehmen, und zwar, weil die UEFA den Verein ausgeschlossen hat.
Warum?
Der Grund ist, dass Crystal Palace zu einem sogenannten Multiclub-Netzwerk gehört. Das heißt, das hat den gleichen Investor wie ein anderer Club. Und es gibt eine Regel der UEFA, die besagt, dass nur ein Club aus einem solchen Netzwerk an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen kann. Die UEFA hat deswegen dann entschieden, dass Crystal Palace nicht teilnehmen kann, weil sich der Partnerclub Olympique Lyon ebenfalls für die UEFA Europa League qualifiziert hat. Und ich würde sagen, dieser Einzelfall von Crystal Palace ist eben kein Einzelfall. Er zeigt, dass diese Multiclub-Netzwerke den Sport gerade nachhaltig verändern.
Immer mehr Fußballvereine weltweit gehören zu Multiclub-Netzwerken. Sie stellen den Fußball vor ernsthafte Probleme, sagt Sportredaktor Benedikt Koller. Ich bin Antonia Moser. Benedikt, ich muss sagen, ich wäre ja als Fan auch wütend, also weil mein Verein eigentlich gewonnen hat, dass sportlich sich erarbeitet hat, dass er in der Europa League spielen darf. Und dann aber, weil er eben den falschen Leuten gehört eigentlich, kann er nicht mitmachen und es darf ein anderer Verein teilnehmen. Warum jetzt genau der andere? Warum nicht Crystal Palace?
Genau, in dem Fall war es so, dass dann eben Olympique Lyon teilnehmen durfte, und zwar weil Olympique Lyon den Einzug in die Europa League über die Meisterschaft geschafft hat. Und die UEFA wertet das höher, als wenn man das über den Landespokalwettbewerb schafft. Und deswegen wurden in dem Fall jetzt die Franzosen zugelassen und Crystal Palace eben ausgeschlossen.
Aber die gehören eben dem gleichen Investor. Wer ist das denn?
Genau, das ist John Textor und der hat eine Holding, die heißt Eagle Football Holding. Diese Holding hat ganz viele Vereine auf der ganzen Welt verstreut, also zum Beispiel Clubs aus den USA, aus Belgien, aus Brasilien, aus Frankreich. Und insgesamt ist es so, dass es schon 344 Vereine gibt, die Teil eines solchen Multiclub-Netzwerks sind. Und die Entwicklung ist klar, die Zahl wächst rasant. Also vor einigen Jahren waren das noch ein paar Dutzende. Und in den 10er Jahren war es sogar so, dass es erst einige wenige Clubs gab, die zu einem solchen Netzwerk gehörten. Ein bekanntes Beispiel ist da die Clubs, die aus dem Red Bull-Konsortium kommen.
Was gibt es denn da für Beispiele jetzt in der Schweiz oder in Deutschland für Clubs, die so zu großen Netzwerken gehören?
In der Schweiz ist ein gutes Beispiel der Grasshopper Club. Der hat den gleichen Besitzer wie der amerikanische Fußballclub Los Angeles Football Club. Und ein anderes Beispiel wäre Lugano. Das gehört den gleichen Eigentümern, denen auch Chicago Fire gehört. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da gibt es eine sogenannte 50-plus-1-Regel und die verhindert, dass Investoren großen Einfluss in einem Club nehmen können. Also die können nur Besitzanteile im Rahmen von 49% und nicht mehr an einem Club bekommen.
Was haben jetzt aber diese großen Investoren davon, wenn sie sich so ein Multiclub-Netzwerk aufbauen? Also warum machen die das?
Die machen das vor allen Dingen aus zwei Gründen. Also einerseits wollen die Synergien nutzen zwischen den Partnerclubs. Das heißt, sie wollen vor allem Wissen, Spieler, Scouting und Leistungsdaten austauschen. Das ist das eine. Die erhoffen sich dadurch, dass es die Chance auf sportlichen Erfolg erhöht. Und was man aber schon auch nicht verschleiern sollte, ist, dass da immer auch monetäre Interessen eine Rolle spielen. Also Investoren mittels Partnerclubs ein Geschäft machen wollen.
Aber was heißt das jetzt für die Fußballclubs? Also für Crystal Palace hat es einen Nachteil, die konnten nicht in der Europa League teilnehmen. Für Olympique Lyon hatte es eigentlich keine Folgen, die konnten ja teilnehmen. Was schaut da für die einzelnen Clubs dabei raus?
Also im Idealfall profitieren beide Partnerclubs von diesen Multiclub-Netzwerken. Aber es kommt natürlich schon darauf an, wo dass man in der Hierarchie eines solchen Netzwerks steht als Verein. Und manche Clubs profitieren überdurchschnittlich stark. Das sind die sogenannten Alpha-Clubs. Die haben sozusagen eine gewisse Premium-Behandlung innerhalb dieses Netzwerks. Anders gesagt, die besten Spieler, die besten Trainer, die landen früher oder später an der Spitze eines solchen Netzwerks.
Und die schlechteren Vereine bekommen dann einfach den Rest, also die anderen Spieler und Trainer?
Sozusagen, genau. Clubs spielen dann auch einfach eine andere Rolle innerhalb dieses Netzwerks. Die haben eine Zuliefererrolle. Ein bekanntes Beispiel sind eben die Grasshoppers aus der Schweiz. Die spielen zwar schon auch in der höchsten Liga hier und können von Spielern profitieren, die sie von ihrem Partnerclub kriegen, die sie sonst nicht verpflichten können. Aber sie sind ganz klar sogenannte Zulieferer. Wenn die einen Spieler haben und der gut spielt, dann ist er eine Saison später wieder weg, wie in dieser Saison zum Beispiel am Fall von Jonathan Aspiensen zu sehen ist.
Also der spielt jetzt bei den Grasshoppers und geht dann wohl bald wieder?
Das ist einfach ein sehr talentierter Fußballer. Der gehört dem Partnerclub von Los Angeles Football Club, dem FC Bayern. Der ist ausgeliehen. Wenn der weiter so spielt, wird er nächste Saison ganz sicher nicht mehr in der Schweiz spielen.
Das heißt, es gibt dann viele Wechsel, ein Hin und Her und kein wirklich festes Team.
Genau, es gibt dann eine rege Wechseltätigkeit zwischen diesen Clubs, aber die Richtung ist klar. Normalerweise gehen Spieler und Trainer immer von unten nach oben zum nächsthöheren Club in einem solchen Netzwerk. Ein bekanntes Beispiel dafür gab es gerade diesen Januar. Da war es so, dass der FC Chelsea seinen Trainer entlassen hatte und einen neuen Trainer brauchte und hat dann einfach von seinem Partnerclub von Racing Strasbourg den Trainer Liam Rossignol entzogen sozusagen. Also der wurde dann von einem Tag auf den anderen einfach direkt aus dem Elsass nach London verfrachtet und wurde eigentlich gar nicht dazu befragt, ob er das überhaupt will.
But there are certain clubs and that you just cannot turn down. It's an unbelievable opportunity, an unbelievable club.
Aber Rossignol selbst war jetzt da nicht unbedingt nur traurig darüber, sagt er dabei einer Pressekonferenz.
Secondly, it means I can go home and see my kids. I don't think anyone can really question the decision I've made to move on with my career.
Also es gab da sicher persönliche Gründe, die dafür sprachen, diesen Wechsel zu machen. Aber gleichzeitig musste er halt von einem Tag auf den anderen sein Team verlassen und plötzlich für einen neuen Arbeitgeber wieder versuchen, Erfolg zu haben.
Und die Fans, nehme ich an, jetzt in Strasbourg, hatten auch nicht gerade Freude, wenn man ihnen den guten Trainer einfach abzieht.
Genau, die waren völlig außer sich, dass ihnen da einfach der Trainer abgezügelt wurde, was auch verständlich ist. Für die Fans von solchen Clubs ist das schwierig, weil die sehen, dass ihr Club keine eigene Selbstbestimmung mehr hat und die haben halt die Sorge, dass es auch ein Stück weit einen Identitätsverlust gibt, dieser Vereine. Und das immer wieder zu hören ist der Vorwurf, dass solche Clubs ihre Seele verkaufen.
Das ist ein harter Vorwurf. Aber ist dieses Hin- und Herschieben denn auch legal? Also sonst ist das auf dem Transfermarkt ja nicht einfach immer möglich.
Da muss man differenzieren. Also es ist einerseits legal, das heißt, die Clubs tun nichts, was sie nicht dürften. Mhm. Gleichzeitig ist das aber auch ein grosses Problem, und zwar deswegen, weil sie eine Art internen Transfermarkt kreieren und fast wie Kartelle funktionieren. Das heißt, die Clubs können ein Stück weit, wenn sie Spieler hin und her schieben, auch die Preise selbst bestimmen, und das führt oft zu sehr seltsamen Summen innerhalb des Transfermarkts.
Was heißt das?
Am besten lässt sich das illustrieren durch den Fall von Savinho. Das war ein Fußballspieler, der hat für ES Troyes gespielt und hat 2023/24 eine sehr starke Saison gespielt. Und der ging dann für eine Summe zu Manchester City, zum Partnerclub von Troyes, die aber nur der Hälfte seines branchenüblichen Marktwerts entsprochen hat. Und das Kalkül dahinter ist ziemlich simpel. Manchester City hat dann günstig einen Spieler aus dem eigenen Netzwerk verpflichten können und so Geld sparen können, um weitere Transfers zu tätigen.
Also kann man auch sagen, diese Netzwerke nutzen irgendwie jedes Schlupfloch, das es irgendwo gibt, und gehen so ein bisschen an die Grenzen für ihren Profit.
Auf jeden Fall. Und man sieht es auch daran, dass diese Clubs dann eben auch von den europäischen Wettbewerben drohen ausgeschlossen zu werden und die versuchen das zu umgehen, indem sie Tricks anwenden, also indem sie beispielsweise die Besitzverhältnisse geringfügig verändern oder sogenannte Strohmänner einsetzen, also dass die einfach sagen, der Club gehört jetzt nicht mehr dem gleichen Investor, sondern einem anderen, obwohl de facto die Besitzverhältnisse andere sind. Das heißt, okay, das wird verschleiert.
Kann die UEFA dagegen etwas tun? Also wird das nicht zum Problem?
Es ist schwierig, dagegen juristisch etwas zu unternehmen. Der UEFA sind da ein Stück weit die Hände gebunden. Und die UEFA hat die schwierige Situation, dass sie die Integrität der Wettbewerbe schützen muss. Also sie muss schauen, dass da nicht mehrere Clubs aus einem Clubnetzwerk an ihren Wettbewerben teilnimmt.
Und die sich dann irgendwie absprechen könnten.
Genau. Und deswegen muss die UEFA eben die Regel, dass es nur ein Club pro europäischem Wettbewerb aus einem solchen Netzwerk gibt, hart durchsetzen. Und das, würde ich sagen, ist auch der Grund dafür, weshalb die UEFA dann eben Crystal Palace ausgeschlossen hat.
Mhm. Aber glaubst du, das hilft etwas? Also wenn man jetzt da einfach hart durchgreift, also dass wirklich diese Wettbewerbe auch fair bleiben?
Ich glaube, das hilft nur bedingt, und zwar deswegen, die UEFA steckt in einem Dilemma eben. Sie muss einerseits den fairen Wettbewerb schützen, andererseits kann sie sich aber auch nicht erlauben, diese großen Multiclub-Netzwerke, die auch immer mächtiger und stärker werden, zu vergraulen. Denn letztlich sind sie es, die auch viel Geld ins europäische Fußballsystem reinpumpen, mhm, und davon profitiert letztlich auch die UEFA. Das heißt, die UEFA ist in einer sehr schwierigen Situation, wie sie diesem Problem beikommen will.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
Benedikt, was glaubst du jetzt, auf welche Seite kippt es? Also setzt die UEFA sich durch oder diese Multiclub-Netzwerke?
Das ist schwierig vorauszusehen. Klar ist sicher, dass es eben immer mehr solcher Multiclub-Netzwerke gibt und dass die immer mehr Macht und immer mehr Geld haben und die UEFA auch auf sie angewiesen ist. Das heißt, mhm, es ist schwierig für sie, sie aus den Wettbewerben konsequent auszuschließen. Bisher tut sie das, aber es kann gut sein, dass sie in Zukunft auch Zugeständnisse gegenüber diesen Multiclub-Netzwerken machen muss.
Was heißt das denn jetzt für die Fans? Also was erwartet die?
Ich würde sagen, für die Fans ist das in beiden Fällen keine gute Nachricht. Denn wenn die UEFA hart bleibt, dann ist es so, dass gute, kleinere Clubs möglicherweise nicht für ihren sportlichen Erfolg belohnt werden.
Wie Crystal Palace zum Beispiel.
Wie Crystal Palace und dann nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen können. Das heißt, Fans von solchen kleinen Clubs fragen sich auch, weshalb soll ich überhaupt noch Fan von diesem Club sein, wenn der dann unter Umständen doch nicht teilnehmen kann. Und wenn es aber so ist, dass die Regel fällt, dann ist es auch nicht gut für die Fans von kleinen Clubs, weil dann einfach die Multiclub-Netzwerke, Vereine immer stärker werden, sich durchsetzen und es immer mehr von diesen Clubs in den europäischen Wettbewerben gibt, was es für kleinere Clubs noch schwieriger macht, daran überhaupt teilnehmen zu können.
Also heißt das noch mehr Fanproteste in Zukunft?
Ich denke schon, und das haben auch die letzten Vorfälle eben beispielsweise mit Crystal Palace oder auch mit Racing Strasbourg gezeigt. Ich denke, es wird in Zukunft immer mehr Fanproteste und vielleicht sogar auch irgendwann Boykotte geben.
Herzlichen Dank, Benedikt, warst du da?
Danke vielmals.
Das war unser Akzent mit Sportredaktor Benedikt Koller. Und das war's jetzt von mir, Antonia Moser. Bis bald.